Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Er ist König, aber auch ein König ist sterblich. Und wenn dann der Prophet zu dir kommt und dir sagt, mach dein Testament, es geht zu Ende. Was hilft dir, dass du König bist? Der Mächtige wird ohnmächtig. Und er betet und ringt, er möchte so gerne noch leben. Und dann empfängt der Prophet Jesaja eine Botschaft, das ist eine sehr interessante Stelle, der ist noch gar nicht beim Palast ganz draußen, der ist noch im mittleren Hof, schreibt das Wort Gottes. Kriegt er die Botschaft, retour, sagt dem König, ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen gesehen und da wird sogar die Zeit gesagt, die er noch dazu kriegt. Sagenhaft. Und ich habe mich oft gewundert. Jetzt sagt der Prophet, du stirbst, und dann muss er ihm sagen, oder darf er ihm sagen, lebst noch. Aber was ist in dieser Zeit passiert, in diesen 15 Jahren, beim König Hiskia? Es wurde noch ein Sohn geboren. Und er wurde der nächste König, der schlimmste aller Könige, die da je regiert haben in Juda. Das macht mich sehr nachdenklich. Und dieser Manasse, der hat dafür gesorgt, dass ein Prophet Jesaja ums Leben kommt, auf grausame Art und Weise. Und der hat angehäuft und angehäuft und angehäuft an Schanddaten ohne Ende. Und dann? Ja, dann passiert Folgendes. Und das ist uns überliefert im zweiten Buch Chronik, Kapitel 33. Und dort ab Vers 10. Und der Herr redete zu Manasse. Das ist so was Besonderes, dass das noch vorher steht. Er redet zu ihm, so wie er durch Jesaja zu ihm geredet hat, den macht er dann mundtot. Und er redete, der Herr, zu seinem Volk. Komma, aber. Bei dem Wort durchzuckt es mich immer. Da ist eine Absicht von Gott, aber. Und wenn ich an mein Leben denke, der plant etwas mit dir, aber du meinst es besser zu wissen. Aber. Das große Aber. Und das ist hier kurz formuliert. Aber sie achteten nicht darauf, als er zu ihnen redete, der Schöpfer des Universums. Da ist also der Kern des Ganzen. Sie achteten nicht darauf. Wir kennen das ja auch, da sagt dir jemand etwas, ist vielleicht ein guter Rat, aber du achtest nicht darauf. Und Jahre später kommst du dann drauf. Ach ja, das wäre ja eigentlich besser gewesen. Achten auf etwas, was wertvoll ist. Wir achten immer auf etwas. Die Frage ist nur, wie wertvoll ist es? Das ist der Punkt. Wer entscheidet, was Wert hat und was nicht? Und als sie nicht darauf achten, kommt als nächste Stufe, was? Jetzt kommt es massiv. Da ließ der Herr, und da wird wieder mal klar, wer der Herr der Geschichte ist, wer alles im Griff hat. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Es kommt eine Macht, die mächtiger ist als der König. Und was tun die? Die kommen und zeigen ihre Macht. Was tun sie? Und was hier steht, da denkt man sich, oh, das möchte ich nicht unbedingt erleben. Die schnappen sich den Manasse und hier steht mit Haken. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und wenn man einen schweren Stier, der so 1000 Kilo wiegt, eine Tonne, weiter bewegen möchte, das kannst du schon probieren. Selbst wenn du 100 Kilo hast und du lehnst dich an, der spürt das nicht einmal. Also wie willst du den bewegen? Aber wenn der einen Nasenring hat und dann hakst du bei dem Ring ein, ein Kind kann den Stier ziehen, weil es ihm wehtut. Und dann geht er, folgt er dir. Und wenn das Kind nur 15 Kilo hat und der Stier 1000, der folgt. Und da war ich ganz stolz als Junge, ich durfte das tun. Habe ich mich stark gefühlt. Das Riesentier folgt mir. Und hier ist auch ein Riesentier, ein König. Die fingen ihn mit Haken. Wie so ein Ring durch die Nase. Manche machen das freiwillig, dass sie sich einen Ring durch die Nase ziehen. Wahrscheinlich kennen sie die Geschichte nicht. Jedenfalls bringen sie ihn, die Assyrer, ins Zweistromland nach Mesopotamien, nach Babel, von wo dann eine Weile später auch die Babylonier kommen, aber jetzt sind noch die Assyrer an der Macht. Und jetzt stell dir vor, du bist König, du bist der Mächtigste, dein Wille ist Gesetz, wenn du sagst, das passiert jetzt und der stirbt jetzt, dann ist es so. Sogar Propheten hat er getötet und nichts ist passiert. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt ist er in der Fremde, sitzt im Gefängnis, muss drum bitten und betteln, dass sie ihm etwas zu essen und zu trinken geben. Er ist völlig abhängig. Und in dieser totalen Abhängigkeit, ich habe das bei vielen Menschen gesehen, als Seelsorger, die vorher stark und mächtig waren und dann liegen sie auf einem Bett, hilflos, auf Hilfe angewiesen, können nicht einmal mehr selber aufstehen, vielleicht sich nicht einmal mehr selber den Bissen in den Mund schieben. Das ändert vieles, vieles. Und jetzt steht hier ein Vers, in Vers 12 vom 2. Chronikbuch, Kapitel 33. Als er nun in der Not war, und das ist massiv, was tut er? Er kennt ja die Geschichten von seinem Vater Hiskia, das war ja ein feiner König. Als er nun in der Not war, flehte er zu dem Herrn. Not lehrt beten. Und da steht seinem Gott. Um den hat er sich überhaupt nicht gekümmert, um seinen Gott. Er achtete nicht darauf, hat die Boten dieses Herrn eliminiert, umgebracht, auf grausame Art und Weise. Weil die gesagt haben, dies und das sollte er korrigieren in seinem Leben. Keine Einsicht, nichts. Aber jetzt flieht er zu dem Herrn, seinen Gott. Und jetzt kommt der springende Punkt. Er demütigte sich vor dem Herrn, seinem Gott. Weil normalerweise ist es ja so, ich, schaut her, was ich für eine große Schuhnummer bin, ich bin der König und alles muss mir untertan sein. Und jetzt beginnt er zu begreifen. Aber da gibt es noch einen ganz anderen König. Den König des Universums. Und dem traut er etwas zu, dass der seine Situation verändern kann. Er hat also durch die Geschichten von seinem Vater, die er zwar gekannt hat, aber nicht darauf geachtet hat, doch etwas gelernt. Es gibt den. Und das macht mir so viel Hoffnung. Denn immer wieder erfahre ich dann von Menschen, denen ich vor Jahren etwas erzählt habe, und habe eine Abfuhr erlebt, gesagt, wieder mit der Masche jetzt, hör auf, sonst gehe ich. Und Jahre später, du hast damals gesagt, so und so und so. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und der Satz hat sich eingebrannt bei mir, wird dann berichtet. Ich konnte den Satz nicht loswerden. Und Jahre später, die Köpfe gekriegt. Es macht immer Sinn, die frohe Botschaft weiterzugeben. Jedenfalls dieser Manasse, als er sich jetzt demütigt, und da steht, er demütigte sich sehr. Also das war nicht nur so, aha, jetzt probieren wir halt das auch aus. Er demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, und jetzt halte ich die Luft an, mit der Vergangenheit, die der hat, schmutziger kann es ja fast nicht sein als dieser Manasse. Als er zu Gott betete, ließ sich Gott von ihm erbitten. Wie heißt das so schön? Gnade, mit einem Fachbegriff. Sodass er sein Flehen erhörte und da zieht es mir den Boden unter den Füßen weg, was da steht, denk mal, was steht da? Und Gott brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Die Assyrer, der Herrscher, entscheidet sich einfach so. Sagt, oh, der sitzt jetzt schon so lange im Gefängnis. Na, mach mal ihn wieder zum König in Jerusalem. Mir ist in der Geschichte sowas nicht bekannt, dass das noch ein zweites Mal vorgekommen wäre. Also das ist sowas von erstaunlich und sensationell. Es ist geschehen. Und hinterher versucht er alles zu reparieren, was er vorher kaputt gemacht hat. Und die Dinge, die er zerstört hat, die baut er wieder auf. Und die er aufgebaut hat, die zerstört er jetzt. Es ist völlig konträr. Das Leben vorher, das Leben nachher. Jetzt hat er es begriffen. Jetzt. Aber wie viel Unheil hat er angerichtet? Ich bin unterwegs von einem Hauskreis nach Hause. War noch eine Stunde Fahrt bis Wien. Dunkle Nacht. Und wenn so alles zu Ende ist, dann neige ich dazu, es mir gemütlich zu machen, in Gedanken, und dann wird es gefährlich. Weil dann denke ich, ich liege schon zu Hause im Bett. Aber eigentlich bin ich ja noch im Auto. Und dann schalte ich Autoradio ein, und dann ist da eine Sendung. Zuerst wollte ich schon weiterklicken, und dann merke ich, ja, da, jetzt bin ich am Puls der Zeit. Da rufen Menschen an und suchen Hilfe. Was sind denn ihre Nöte? Und dann höre ich so zu, ja, an wen wenden Sie sich hier? An so eine Märchentante, eine Astrologin, die sagt, ja, bei deiner Geburt war die Sternlage so und so und deswegen, so ein Schwachsinn. Also da musste ich mich aufs Fahren konzentrieren. Und dann, aber je länger ich zuhöre, diese Nöte, die die Leute haben, dann geht mir auf, ja, man kann eigentlich alles, was diese Leute bewegt, in drei Schubladen einfüllen. Nur drei Schubladen. Egal, was die erzählen, das kommt in die Schublade, das sind die und die. Wollt ihr die drei Schubladen wissen, was das ist? Na gut, dann sage ich es euch. Etwas, was immer wieder kam, bin schwer krank. Jetzt habe ich die Operation vor mir. Werde ich das überleben? Werde ich noch einmal gesund werden? Werde ich noch einmal genesen? Wird es mit meinem Körper noch besser? Also körperliche Not, die eine Schublade. Solange dir nichts fehlt, denkst du, die Schublade, was ist das? Brauchst nur einmal stolpern und umknicken, dann merkst du plötzlich, ach so. Zweite Schublade. Menschen sind arbeitslos geworden, können sich die Wohnung nicht mehr leisten, vielleicht abgeglitten in irgendeine Sucht aufgrund dessen. Finanzielle Not, wirtschaftliche Notlage. Wenn du da noch nicht drinnen warst, denkst du dir, ja, ja, das gibt's, mal arm sind die. Aber wenn du das einmal selber erlebt hast und merkst, das war einmal, die Weltmeisterschaft von der Harfe, wo meine Tochter angetreten ist, und da war eine Harfenistin aus USA. Aus jedem Staat von denen, die da teilgenommen haben, die Kandidatin, kam die Staatsmeisterin auf der Harfe. Und die kam aus USA, könnt ihr vorstellen, wie die gespielt hat. Da hast du die Finger gar nicht mehr gesehen, brrr, so ging das auf und nieder. Und die war sowas von arrogant, nicht? Sie war die Beste aus USA. Und als sie auf mich zukam, hat sie gesagt, ich werde das gewinnen. Ja klar, nicht? Ich komme ja aus dem Land. Und dann habe ich sie gesehen als Häufchen Elend. Häufchen Elend. Die hat geschluchzt, ich habe gedacht, die ertrinkt in dem Meer von Tränen. Dann frage ich sie, was jetzt los ist. Das war nämlich das Kontrastprogramm zuvor. Ja, da war nur Ego plus, plus, plus. Man hat ihr ihre Geldtasche gestohlen. Und jetzt konnte sie nicht einmal ein Brötchen kaufen. Nichts. Gar nichts. Sie war hungrig und hatte kein Geld. Auf einmal hat sie begriffen, oh, ohnmächtig. Und dann habe ich ihr was zum Essen gekauft. Noch nie hat mich jemand so umarmt und so abgedrückt wie diese Person. Da sie etwas gewichtiger war, bin ich fast dabei erstickt. Wirtschaftliche Not, solange du es nicht erlebt hast. Ich habe die innerhalb einer Woche erlebt, so und so. Das ist die zweite Schublade, wirtschaftliche Not. Was war die erste Schublade? Ach ja, unser Körper. Ach gut, dass er mich erinnert. Dritte Schublade. Und das ist die schlimmste und die schönste. Das ist die Schublade, wo die einen schwelgen wegen dieser Schublade und die anderen so in der Tiefe versinken, dass du sie gar nicht mehr siehst. Was könnte das sein? Das ist die Beziehungsebene. Es gibt für uns nichts Schöneres, als wenn wir Freunde haben, wenn eine Ehe gelingt. Das ist das absolut Schönste, was wir als Menschen erleben können. Und darum gebraucht hier Jesus dieses Bild für Errettung, für die Beziehung zu ihm. Wenn die nicht stimmt, ist alles andere wertlos. Da kannst du gesund sein und reich sein, es hilft dir nicht. Ich habe mal ein Bild gesehen, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Das ist ein Strand und da sitzt ein Mann und du siehst ihn und ein frisch verliebtes Pärchen. Und der Blick von dem Mann zu diesem Pärchen, der hat der Sackbände. Und drunter stand noch ein bisschen was. Er war ein Millionär. Er war allein. Obwohl er Millionär war. Er konnte jede haben. Aber was wollten die alle haben? Nicht sein Herz, sondern nur seine Brieftasche. Und das hat er mittlerweile verstanden. Also wenn du nicht viel hast und es hat jemand Interesse an dir, ist es günstig, dass du nicht viel hast. Ja, dann kannst du dir sicherer sein, dass es wirklich um dich geht. Die Beziehungsebene ist das, was uns in die höchsten Höhen katapultiert und in die tiefsten Tiefen schleudert. Je nachdem. Und immer ging es um diese Frage. Bei dieser Sendung bin ich noch immer. Und dann merke ich, jede Not, die die Menschen haben, ist entweder auf Grund der körperlichen Gebrechlichkeit, die eingetreten ist, der körperlichen Verwundbarkeit, der wirtschaftlichen Verwundbarkeit und der seelischen Verwundbarkeit in Bezug auf unsere Beziehungen. Und was war hier bei diesem Manasse? Er ist jetzt abgestürzt. All das, was er vorher so hatte, hatte er nicht mehr. Von seinen Liebsten war er getrennt. Er war jetzt wirtschaftlich ein Bettler. Ja, und um seine Gesundheit wird es auch nicht am besten bestellt gewesen sein, weil die Psyche wirkt sich dann auf den Körper aus. So lehrt Not beten. Ah ja, wir haben ja hier Landkarten, die haben wahrscheinlich auch einen Sinn. Mitteleuropa im Zeitalter der Reformation. Er war 21, hatte gerade das Studium der Rechte abgeschlossen, Magisterdiplom, zwar Lehrer der Rechte, und dann macht er sich auf den Fußweg, das ist 500 Jahre her, zu seinem Vater und entrollt das Diplom. Und der Vater, jetzt hat er es geschafft. Mein begabtester Junge, wie gut, dass ich in ihn investiert habe, der wird mich im Alter versorgen. Denn Rentenversicherung, Pensionsversicherung, das gab es damals noch nicht. Und dass er seinem Jungen so nachblickt, der dann gesagt hat, und jetzt mache ich noch das Doktorat beim Studium in Erfurt für die Rechte, für Jus Jura. Da blickt seinem Sohn nach und das Herz pocht vor Freude. Und auf diesem Heimweg, man sieht schon die Kirchturmspitze von Erfurt, wo er weiter studieren wollte, kommt ein Unwetter. Wenn du je im Freien, ungeschützt, ein Gewitter erlebt hast, ich habe das einmal in den Alpen erlebt, bei einem Bergsee, wo neben mir, direkt neben mir, die Blitze in den See sind. Und wenn es da gedonnert hat, hast du gedacht, das wirft dich auf den Boden. Und so passiert es bei diesem jungen Mann. Er landet im Schlamm. Ich kann mir vorstellen, dass er die Magisterrolle noch in die Höhe gehalten hat. Und da gelobt er etwas. Wenn ich das überlebe. Und dann überlegt er, was er da versprechen könnte. Das, was er am wenigsten möchte. Er möchte beeindrucken. Dann gehe ich in ein Kloster. Lebenswende heißt heute unser Thema. Gestern war es die Zeitenwende, heute die Lebenswende. Bei Manasse war das eine Lebenswende. Und bei Martin Luther auch. Das war die Lebenswende. Er ging ins Kloster. Stell dir mal vor, du bist der Vater von diesem Martin Luther. Gut, dass er nicht gerade in der Nähe war, der hätte ihn zerfleischt. Aber auch so hat er 2 Jahre mit ihm nicht mehr geredet. Nachvollziehbar. Wenn mein Sohn das machen würde, wo ich solche Hoffnungen setze. Darum habe ich lieber Töchter gehabt. Ein Kurfürst aus diesem Kurfürstentum Sachsen sitzt beim Frühstückstisch, könnte sagen im Schlosscafé, in seinem eigenen, und ist beim Frühstück mit seinem Bruder. Und dann sagt er ihm, stell dir vor, ich habe einen Traum gehabt. Ja, sag an, mein Bruder, erzähl mir's. Und der Sekretär steht immer geflissentlich daneben, Spalatin, und der hat uns die Geschichte aufgeschrieben, was der Kurfürst da seinem Bruder am Morgen beim Frühstückstisch so erzählt. Das ist immer das Interessanteste, wenn man so ein Mäuschen sein kann, bei Prominenten so neben. Da erfährt man so Dinge, wo du dann den Mund so weit aufkriegst, dass ein Opernsänger neidisch würde, wie du das O singen kannst. Und dann sagt er, stell dir vor, da war Folgendes. Ich sitze und dann lege ich in mein Bett und dann träume ich, denke so nach, wie alles so werden wird. Kommt einer auf mich zu und bittet mich darum, dass er was anschlagen darf an der Kirchentür. Ich stimme dem zu, der schreibt das drauf. Ja, und dann, mit dem er schreibt, das wird immer länger und reicht bis nach Rom. Das ist eine schöne Strecke, nicht? Also Rom, das wäre, achso, nicht mehr drauf, müssen wir hierher gehen. Bis nach Rom reicht das hinunter, der Griffel. Das ist also eine schöne Strecke, 1000 Kilometer reichen da nicht. Und trifft dort jemand im Ohr, einen Löwen. Löwe heißt auf Lateinisch Leo und der Papst hieß zu der Zeit zufällig gerade so. Und als der die Spitze des Griffels im Ohr spürt, macht der Löwe, brüllt. Und dann laufen alle herzu und der Löwe hat eine dreifache Krone auf dem Haupt und die beginnt zu wackeln und fast runterzufallen und dann stützen die Helfer. Und dann wird er wach, schläft wieder ein, der Herrscher, und sagt, und dann haben alle versucht, diesen Griffel abzubrechen. Und irgendwann macht es einen Knall, dann wird er wieder wach und schläft wieder ein. Und dann merkt er, aus dem einen Griffel, wie bei Goethes Zauberlehrling, sind jetzt mehrere Griffel und die schreiben jetzt alle. Wisst ihr, wann dieser Traum war? In der Früh wurde er erzählt am Morgen des 31. Oktober 1517. Was passierte ein paar Stunden später? Denn der Herrscher sagt dann, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, was daraus werden soll. Und sein Bruder sagt, die Zeit wird es uns weisen. Das sage ich immer, wenn ich in der Seelsorge nicht weiter weiß und jemand einen Rat wissen will. Es ist immer gut, die Zeit wird es weisen. Und so war es dann auch, die Zeit hat es gewiesen. So kam es zur Reformation, die sich dann ausgebreitet hat, vor allem in den Norden, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland. Diese Länder, die dann zur Rettung ausgerückt sind, der schwedische König 100 Jahre später, als die römische Kirche den Protestantismus zerbrechen wollte. Wir haben noch ein bisschen ein Zeitfenster. Ein bisschen. Viel nicht mehr. Denn in Offenbarung 7 heißt es ja, wo diese vier Engel im Begriff sind, die Stürme loszulassen. Stürme steht für alles an Katastrophen, was uns widerfahren kann. Ruft ihnen Christus zu. Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume. Bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Noch ein Zeitfenster. Und dann kommen die Posaunen. Erste Posaune trifft die Erde, zweite Posaune das Meer, dritte Posaune die Wasserquellen, vierte Posaune den Himmel. Naturbereiche. Und wie heißt es dann in Offenbarung 14, Vers 7? Bei der ersten Engelsbotschaft, betet an den, der diese vier Bereiche gemacht hat. Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Wir treten in eine Phase ein, wo alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden wird. Alles. Und vorher haben wir noch unsere Erschütterungen von den drei Schubladen. Körperlich, wirtschaftlich, beziehungsmäßig. Freunde werden sich abwenden, andere werden kommen. Es wird sich viel tun, viel Schmerz und Leid. Aber dort steht noch was. Nicht nur betet an den, der gemacht hat, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und Gericht ist vielfältig. Es geht einerseits um dieses Gerichts, Vorwiederkunftsgericht, das begonnen hat. Und es kommen noch andere Gerichte. Und Und all diese Ereignisse zielen auf diese drei Schubladen. Warum? Damit es zu einer Umkehr kommt. Gott zieht drei Schubladen im persönlichen Leben, in der Geschichte von Völkern. Wir sind gerichtsreif geworden. Die Ersten werden die Letzten sein. Von diesem Deutschland ging die Reformation um die Welt. Hier ist die Wiege des Protestantismus. Hier ist die Wiege, wo man wiederentdeckt hat, wie man erlöst wird. Aber Jesus hat schon gesagt, die Ersten werden die Letzten sein. Darum kommt Gericht. Gericht in einem Ausmaß, wie die Bibel oft sagt, dass uns beide Ohren gellen werden. Aber dann denkt an die drei Schubladen und denkt an Manasse. Ego plus, plus, plus. Wir sind die Reichsten. Was kann uns geschehen? Es wird viel geschehen, wo wir uns wundern werden. Und denken, das soll ein Gott der Liebe sein? Er hat einen Fernblick. Eine kurze Geschichte zum Schluss. Es war im Gymnasium, der 6. Klasse. Wir 16-Jährigen, kommt ein neuer Matheprofessor herein. Die ganze Klasse hat gezittert, vor allem die Mädchen. Sind nicht immer so in Mathe die Genies, dafür in den Sprachen. Und dann sagt der zu Beginn, das war, wie er sich vorgestellt hat, was ihr jetzt über mich denkt, ist mir egal. Aber was ihr in Zukunft über mich denkt, ist mir nicht egal. Ich habe jahrelang über diesen Satz nachgedacht. Was meint der? Weil mir die Jahre gefehlt haben. Dann trafen wir uns nach 10 Jahren wieder, die ehemaligen Maturanten, diese Abiturienten. Und dann, worüber reden wir? Über diesen einen. Dann sagt er, könnt ihr euch erinnern, wie der uns gequält hat? Wir hätten den alle auf den Mond schießen können. Und wisst ihr, was nach 10 Jahren alle gesagt haben? Das war der Beste. Der hat uns so ausgebildet, dass wir alle das Abitur, die Matura geschafft haben. Alle. Auch die Mädchen, wo ich nie gedacht hätte, dass sie das schaffen werden. Sie haben es geschafft. Er hat sich so intensiv mit jeder einzelnen Person beschäftigt. Was du jetzt über mich denkst, ist mir egal. Aber nicht, was du in Zukunft über mich denkst. Das ist die Botschaft Gottes an dich. In welcher Not du gerade bist. Ihm ist nicht entscheidend, was du jetzt empfindest, aber was du dann empfindest, wenn du siehst, ach, deswegen. Amen. Wir wollen uns zu einem Gebet erheben. Danke, unser Herr und Meister. Danke, dass du diese drei Schubladen in unserem Leben ziehst. Meistens reicht eine. Manche erleben alle drei gleichzeitig. Danke. Danke, wenn du sie ziehst. Weil du nicht darauf achtest, was wir jetzt im Augenblick dabei fühlen und denken. Sondern du möchtest retten. Und darum ziehst du alle Register. Weil du retten willst. Nicht nur in unserem Leben, in unserem Volk, ja, für den ganzen Planeten ziehst du Register. Und wir werden uns wundern. Aber dann werden wir dich preisen.